HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Ja, liebe Herrinnen und Herren.
Lachen Sie nicht zu früh.
Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon.
Ei, Spaß muss sein, und wenn's am Rosemunder ist.
Weil da die Leute natürlicher sind, nicht so aufgesetzt lustig.
Doch wehe, wer den Mund aufmacht. Denn Humor ist, wenn ihr trotzdem lacht.
Witzigkeit kennt keine Grenzen.
Haben wir schon den ersten Lacher.
Witzigkeit kennt kein Pardon.
Das ist die Hauptgeschichte des Humors überhaupt. Bin ich bereit, den Humor und das Lachen zuzulassen?
Dass man Karneval übereinander lachen kann, das fällt uns, ich kann auch sagen mir, relativ leicht.
Es ist einfach so, dass die Mehrheit des Lachens kein Humor ist.
Wer hat dann das Gesetz gemacht? Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
So ist es, genau so ist es.
Ja, so ist es auch.
Ja, liebe Herrinnen und Herren!
In unserer Verfassung steht der Karneval zwar nicht, aber der Karneval ist in allerbester Verfassung.
Du hast es immer gesagt, Mai. Mit Witzigkeit kann es gelten.
Das war's, was ich mir ausgedacht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Genau.
Und wer witzig ist, der hat gut Lage. Und darum geht's in diesem Song.
Nein!
Witzigkeit kennt keine Grenze. Witzigkeit kennt kein Pardon.
Es ist wieder soweit. Die heiße Phase der Fasnacht hat begonnen. Bis zum Aschermittwoch laufen die großen Sitzungen, die Büttenreden sind geschrieben, die Tänze sind einstudiert, die Motivwagen für die Umzüge stehen kurz vor der Vollendung und ein Kostüm lässt sich ja auch noch kurzfristig organisieren. Witzig soll das alles sein. Schließlich ist diese fünfte Jahreszeit sowas wie ein humorbasierter Ausnahmezustand. Da darf man sich über alles lustig machen, gerne auch unter der Gürtellinie. Es ist die Zeit der Sinneslust und Völlerei, bevor die Fastenzeit beginnt. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wie witzig ist die Fasernacht, so haben wir den Tag heute überschrieben. Wie in allen Bereichen gehen die Meinungen über diese Zeit weit auseinander. Die einen feiern durch, die anderen können mit dem närrischen Treiben nichts anfangen. Wir gehen auf die Suche nach dem Humor im Karneval. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Bei einem Auftritt von Bernd Stelter jedenfalls zeigte sich eine Dame aus dem Publikum überhaupt nicht amüsiert. Es ging um Doppelnamen und da die Dame selbst Doppelnamen Trägerin ist, fühlte sie sich offenbar berufen, die Ehre der Doppelnamen tragenden Frau zu retten, obwohl diese Ehre gar nicht in Gefahr war. Philipp Wundersee hat die Einzelheiten.
Sie sind gekommen, um zu lachen, die Gäste dieser Karnevalssitzung in Köln. Bernd Stelter singt und knöpft sich dann den Doppelnamen der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer vor.
Hätte nicht ein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen müssen? Jetzt nennen sie die alle AKK, weil sie Namen nie aussprechen können.
Aber eine Frau findet den Witz über den Doppelnamen gar nicht witzig und pfeift immer wieder.
Ich kann doch nicht. Würden Sie bitte aufhören zu pfeifen? Das wäre sehr schön.
Tut sie nicht. Sie geht sogar zu Bernd Stelter auf die Bühne.
Ich habe gerade gepfiffen.
Sie haben gepfiffen?
Ja. Fragt mal irgendjemand, was für einen Scheißnamen Mann hat, den die Frau annimmt.
So eine Konfrontation hat der Komiker in 30 Jahren Bühne noch nicht erlebt.
Ich lege in meinem Humor wirklich sehr viel Wert drauf, dass er eben nicht beleidigend ist. Und das ist auch das, was die Leute eigentlich an mir mögen. Warum diese Frau jetzt, weil sie auch selber einen Doppelnamen hat, sich da verletzt fühlte, vielleicht fehlte ein bisschen Humor, ich weiß es nicht.
Eine Diskussion entzündet sich im Netz um Doppelnamen und die Kunstfreiheit im Karneval. Ich möchte gerne, dass Heidi Klum als nächstes Sean Penn heiratet. Doppelnamen. Man muss die Männer aus ihren Safe Spaces rauszerren und ihnen vor Augen führen, was für menschenverachtenden Bullshit die von sich geben. Sonst löst sich das Problem nicht von selbst. Also ich finde nur ihn peinlich. Die Dame finde ich sehr mutig. Völlig egal, wie die Dame die Witze findet, auf der Bühne hat sie nichts, aber auch rein gar nichts verloren. Wie respekt- und distanzlos kann man denn bitte sein? Ich schäme mich fremd, sehr. Die Frau aus Weimar erklärt dem WDR am Telefon den Grund für ihren Auftritt. Im 21. Jahrhundert muss man sich nicht über Namen lustig machen. Das hat mich auch dazu bewegt, meinem Unmut Luft zu machen. Aber was darf dann Karneval eigentlich?
Wir haben uns dazu einen kleinen Code auferlegt. Wir sagen ganz klar, Deftigkeit ist in Ordnung, aber rassistische oder sexistische Witze finden bei uns nicht statt.
Narrenfreiheit im Karneval? Nicht für die Frau im Ringelshirt. Das Festkomitee hat Hausverbot erteilt. Humor ist und bleibt verschieden, besonders spürbar im Karneval.
Der WDR hat sich entschlossen, diese Szene aus der Fernsehaufzeichnung rauszuschneiden, weil sie auch einfach überhaupt nicht lustig ist. Aber in Zeiten von YouTube und sozialen Medien gibt es auf so eigentlich ja unbedeutende Vorkommnisse gleich ein riesiges Echo. Übrigens entscheiden sich rund 8% der Paare für einen Doppelnamen, 6% für den Namen der Frau. Bei rund 12% der Eheschließungen behält einfach jeder seinen Namen und alle anderen wählen die klassische Variante und machen den Namen des Mannes zum gemeinsamen Familiennamen. Aber zurück zur Fasnacht. HR2 Kultur der Tag. Thorsten Schweinhardt, den Sie als Autor bei uns kennen, ist auch im Karneval aktiv und geht selbst in die Bütt.
In Frankfurts Ostpark geht die Sage, da herrschte eine Gänseplage. Und man fasste den Beschluss, dass sich daran was ändern muss. Damit dies mit Verstand geschah, war Frau Heilig von den Grünen da. Doch hatte es die Gutfrau Heilig mit dem Denke etwas eilig. Ein Zaun rund um den Ostparkweiher, schon wär der Weiher gänsefreier. Besagter Zaun kam wenig später, mächtig hoch, 1,5 Meter, von Stefan Raab kam noch der Rat, baut doch den Zaun aus Maschendraht. Doch sind die Nilgäns ungeloren einfach drüber weggeflogen. Drunter Dösch vorbeimarschiert, sie haben den Zaun halt ignoriert. Da waren die dummen Gäns wohl schlauer als gewisse Zaunerbauer.
Thorsten Schweinhardt, jetzt nicht in der Bütt, sondern hier im Tag. Was wir gerade gehört haben, ist aus der aktuellen Kampagne. Da ist er der Chef des Protokolls. Thorsten, du machst einen Jahresrückblick. Da kann alles vorkommen, von Sport über Politik bis zu Skandalen oder eben Schildbürgeraktionen wie Gänsezäune. Wie wählst du die Ereignisse aus für die Rede?
Ja, also erstmal, ich fange relativ spät an, meine Rede zu schreiben. Vor dem 11.11. mache ich eigentlich gar nichts und so die heiße Phase bei mir beim Schreiben und auch beim Auswählen, das geht erst so nach Weihnachten meistens los. Das hat vor allem den Grund, dass ich dadurch schon ein bisschen auswähle, weil die Sachen, die Anfang vom Jahr passieren, die weiß man nicht mehr. Die haben die Leute einfach nicht mehr auf dem Schirm und deshalb kommen die auch von vornherein nicht bei mir in die Rede rein. Also ich darf in meinem Protokoll den Leuten nichts erzählen, was sie nicht schon noch wissen, sondern ich muss ihnen einfach was bieten, womit sie auch doch noch direkt was anfangen können, wo sie noch einen Bezug zu haben.
Mhm. Wie bei den Gänsezäunen, da erinnert man sich dran, ach ja genau, da war was und dann nimmst du das lustig auf. Mhm. Wie lange dauert das, so eine Rede zu schreiben?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, so 3, 4, 5 Wochen muss man schon rechnen. Ich kann auch nicht jeden Tag gleich gut schreiben, so eine Pointe zu finden. Das geht einfach nicht auf Kommando. Manchmal sind die Sachen einfach da und dann hat man seinen Lauf und dann kommt's eben rein. Es kommt halt immer drauf an, was das letzte Jahr so bietet an Themen. Man denkt ja immer da im letzten Jahr, in einem Jahr, da passiert so viel, aber ja, wenn ich mir das dann so angucke, dann stimmt das eigentlich meistens nicht, weil es passiert, das meiste, was passiert, ist traurig. Das meiste sind wirklich traurige Sachen, über die kann man nicht lachen, auch mit so viel Humor nicht. Und ja, also da scheidet schon mal ganz viel von alleine aus, was ins Protokoll einfach nicht reingehört. Die ganzen Terroranschläge und so weiter, die ganzen Prominenten, die verstorben sind, auch wenn es vielleicht lustige Menschen gewesen sind, große Menschen, die erwähnt gehören, darüber kann man irgendwie nicht lachen. Und da hört für mich auch ein bisschen die Narrenfreiheit auf. Es müssen lustige Sachen sein oder es müssen ernsthafte, wichtige Sachen sein, an denen sich irgendwas Lustiges oder zumindest pointiert Nachdenkliches einfach findet.
Wir haben ja schon an dem Beispiel gehört mit der Dame, die sich über den Doppelnamen aufgeregt hat, über den Scherz über den Doppelnamen, dass das gar nicht so einfach ist mit der Narrenfreiheit, da das richtige Maß zu finden. Wie gehst du da vor?
Also ich würde sagen, ich gehe ganz stark nach Gefühl vor. Ich überlege mir erstmal selbst, würde ich da selber drüber lachen, wenn ich da im Publikum sitzen würde und das hören würde, oder würde ich dann eher zusammenzucken? Und manchmal ist Zusammenzucken auch gut, das schafft irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit. Das Protokoll kommt ja immer am Anfang von der Sitzung und da hat der Protokoller einfach die Aufgabe, auch ein bisschen das Eis zu brechen und die Leute dazu zu bringen, dass sie zuhören. Aber ich würde sagen, man muss einfach abwägen und es auch austesten. Die ersten 2-3 Auftritte in der Kampagne, die sind für mich immer so ein bisschen der Testlauf. Da teste ich aus, welche Pointe zündet und welche eher nicht. Da erlebe ich meistens selber die größten Überraschungen. Mit manchen Sachen liege ich auch richtig, mit manchen Sachen vollkommen falsch. Und dann kommt für mich dann auch die Phase, wo ich dann einiges nochmal umschreibe und auch umändere.
Also so eine Rede, die entwickelt sich. Du trittst ja wie die meisten Karnevalisten an einem Abend dann auch mal auf mehreren Veranstaltungen auf. Lachen die Leute immer an denselben Stellen deiner Rede?
Nee, schön wär's. Das wäre wirklich toll, wenn man danach gehen könnte. Das ist echt total unterschiedlich. Also es gibt so einen gewissen gemeinsamen Nenner. Es gibt Pointen, die fast überall ankommen, aber es gibt auch Stellen, da bleibt das Publikum an einem Abend total stumm und beim nächsten Verein, da ist das dann der große Lacher. Also das ist echt, das kommt ganz doll drauf an, welche Leute im Saal sitzen, wie das Publikum zusammengesetzt ist und natürlich auch, wie die Gesamtstimmung einfach ist. Ist es eher was ein bisschen Steifes oder ist es eher was einfach Süffiges, wo auch deftigere Sachen einfach mal ankommen und auch ankommen müssen?
Wie reagierst du, wenn ein Witz ganz unerwartet für dich nicht ankommt?
Das kommt drauf an, wie unerwartet das ist. Aber ich versuche dann elegant drüber wegzugehen. Ich mache dann einfach eine kleine Pause und entweder kommt dann so ein Tusch zur Überbrückung oder auch nicht. Und dann mache ich einfach ganz, ich sag mal, professionell weiter, als wäre nichts und versuche die Leute mitzunehmen in die nächste Pointe. Ich will den Leuten ja auch ein Gefühl geben, es ist jetzt nicht schlimm, dass ihr da jetzt irgendwie nicht gelacht habt oder so. Wir haben noch jede Menge mehr und da kommt schon wieder was ihr lustig findet.
Du hast auch jede Menge Erfahrung, da kann man auch cool reagieren. Hat sich denn was verändert in den letzten Jahren? Sind die Menschen empfindlicher geworden, was so Witze angeht?
Ja, also ich mache das ja jetzt über 20 Jahre schon. Ich habe als kleiner Bub angefangen und damals hat man mir noch eine Kiste Bier in die Bütt stellen müssen. Also nicht zum Getränkenachschub, sondern einfach, weil ich mich draufstellen musste, weil ich sonst nicht über den Rand geguckt habe. Nein, aber inzwischen bin ich erwachsen geworden und ich würde sagen, es hat sich was verändert. Ja, die Welt ist radikaler geworden, ist wütender geworden. Da muss ich aufpassen, dass diese Radikalität, dieses schnellere, leichtere sich aufregen, nicht in meine Rede abfärbt. Ich will da doch ein bisschen erhaben drüber bleiben und ein bisschen respektvoll einfach auch bleiben. Ansonsten würde ich leider sagen, dass das Niveau sinkt von der Fasnacht allgemein. Ich erlebe es, dass ich viel, viel weniger guten, in meinen Augen guten Büttenrednern begegne, dass da einfach der Nachwuchs fehlt an Leuten, die wirklich substanzielle Beiträge schreiben, in denen wirklich was drin ist und über die ich wirklich auch selber lachen kann. Ich erlebe eher Sachen, da habe ich einfach das Gefühl, das habe ich schon 10-mal gehört oder das finde ich einfach nicht lustig.
Es ist ja auch viel Arbeit, so eine Büttenrede zusammenzustellen. Thorsten Schweinhardt, viel Erfolg mit deiner Büttenrede an diesem Faschingswochenende.
Vielen Dank und hello.
Büttenreden schreiben, das braucht Zeit und gute Ideen. Wer die nicht hat, der konnte früher sowas beim Kiosk Kübler kaufen. Vielleicht erinnern Sie sich an dieses besondere HR-Wasserhäuschen und seine Stammkunden wie den Herrn Maßpichel.
Guten Tag.
Grüß Gott, Herr Kübler.
Der Herr Maasbischl, eine Brezel und der Bayern-Kurier wie immer.
Na, halt nicht. Herr Kübler, einmal im Vertrauen.
Ja.
Ich muss gleich bei der Forschungssitzung vom BKA eine Büttenrede halten.
Ach was, beim Bundeskriminalamt?
Na, beim Verein der Bayerischen Karnevalisten im Ausland.
Ach.
Ortsgruppe Hessen Süd.
Ach.
Aber mir fällt nichts ein. Haben Sie vielleicht...
Inge!
Werner!
Haben wir noch das Karneval-Survival-Paket?
Alles da, Konfetti, Pappnas, Bitterett von 1950.
Jo, mei, passt die denn für mich?
Weil wir aktualisieren das halt ein bisschen. Zuerst kommt der lokalpatriotische Anfang. Inge!
Köln und Mainz könnt ihr euch sparen.
Wir Bayern sind die wahren Narren.
Mir lache über jeden Mist.
Auch wenn er nett zum Lachen ist.
Oh, sauber. Oh, und ist auch Weltpolitik drin.
Beim Nein zum Krieg bleibt Schröder hart.
Rumsfeld nennt uns schon Schurkestaat.
Denn alles folgt der USA.
Nur Deutschland sucht den Superstar.
Ja, bombig. Und die Bundespolitik?
Die Preußen sind zu dumm zum Wählen.
Drum darf uns Schröder weiter quälen.
Der Stäuber ruft, das schaff ich noch.
Da lacht nur einer, Roland Koch.
Ja, super, das nehme ich. Können wir es einpacken?
Der Kunde hätt's gern eingepackt. Inge, was meinst du?
Ich glaub, es hackt.
Die Antwort ist recht knapp und barsch.
So bin ich halt.
Nach Hallamarsch.
Tusch und Nahalamarsch, Karneval, Fasching, Fasnacht. Wo kommen diese Feiern eigentlich her? Elke Ottenschläger mit der Geschichte des Karnevals.
So hört es sich heute in vielen deutschen Städten an, wenn Karnevalsvereine durch die Straßen marschieren. Oft spielen die Kapellen Marschmusik. Karnevalsmusik klingt nicht ohne Grund militärisch, denn der Karneval, so wie wir ihn heute in Hessen und im Rheinland kennen, ist unter anderem entstanden, weil sich die Menschen über Soldaten lustig machten. Vor rund 200 Jahren war das Rheinland von französischen Truppen besetzt. Und das hat den Menschen nicht gefallen, meint Karnevalsexperte Professor Dieter Herrmann.
Im Kölner Karneval gibt es solche Verkleidungen, die an französische Soldaten erinnert. Also das war damals der Protest gegen die französische Besatzung.
Die Rheinländer haben das Fest aber nicht erfunden. Wissenschaftler glauben, dass der Karneval sehr viele unterschiedliche Ursprünge hat. Den ersten Karneval überhaupt sollen die Babylonier vor Jahrtausenden gefeiert haben. Sie lebten dort, wo heute der Irak ist.
Bereits etwa 2000 vor Christus wurde im Babylonischen Reich ein Fest gefeiert, das dem heutigen Karneval ähnelt. Es wurde die Hochzeit von Göttern gefeiert. Ein freudiges Fest, ein ausgelassenes Fest. Die Sklavin saß neben ihrer Herrin am Tisch, der Sklave neben seinem Herrn.
Sklaven und Herren wurden an Karneval gleich behandelt. Manchmal tauschten sie sogar die Rollen. Rollentausch gibt es auch heute im Karneval noch. Zum Beispiel, wenn die Narren die Rathäuser stürmen, die Schlüssel an sich nehmen und für die Faschingszeit das Sagen haben. Nach Europa gekommen ist der Karneval wahrscheinlich über die Griechen und die Römer. Sie haben sich die Feier von den Babyloniern abgeschaut. Die Römer feierten allerdings keine Götterhochzeit, sondern ihren Gott Saturn. Deswegen hießen die Feiern Saturnalien.
Bei diesen Saturnalien der Römer wurde ein Wagen mitgeführt, auf dem Narren saßen. Von dem wurden auch Rosenblätter runtergeworfen, also das heutige Konfetti dann.
Unabhängig davon feierten auch die Kelten und Alemannen am Winterende ein rauschendes Fest. Sie zogen sich Masken an und verkleideten sich. Damit wollten sie den kalten Winter erschrecken und den Frühling hervorlocken. Im Mittelalter kamen diese Brauchtümer dann zusammen und der Karneval wurde zur Kirchensache.
Papst Gregor I. war das etwa 600 nach Christus, hat die Fastenzeit eingeführt, die Fastenzeit 40 Tage vor Ostern. Und es wurde dann immer gefeiert vor Beginn dieser Fastenzeit.
Die Kirche im Mittelalter war sehr streng und die Menschen waren sehr gläubig. In der Karnevalszeit galten diese strengen Regeln aber nicht. Deshalb feierten die Menschen ausgelassen. Außerdem tranken und aßen sie so viel sie konnten, denn schon bald kam die magere Fastenzeit.
Mit dem Beginn der Fastenzeit mussten die Lebensmittel und die Getränke vernichtet werden. Das heißt, man hat sie einfach aufgegessen. Das war sicher manchmal zu viel des Guten.
Viele Jahre wurde wild gefeiert. 1823 aber änderte sich einiges.
Also man hat im Mittelalter Fasching, Karneval sehr ausgelassen gefeiert. Und um solche Exzesse zu verhindern, wurden Karnevalsgesellschaften gegründet. Die früheste stammt, glaube ich, aus dem Jahr 1823.
Die Gesellschaften organisierten den Karneval bis ins Detail. Und zu dieser Zeit fanden in Köln auch die ersten Umzüge auf den Straßen statt. Etwa so, wie wir das Fest heute kennen. Heute ist Karneval vor allem zum Feiern da. Viele frühere Bedeutungen sind im Lauf der Zeit verloren gegangen. Aber gerade deshalb ist Karneval heute so beliebt, meint Professor Dieter Herrmann.
Also diese Tradition, dass Karneval ein religiöses Fest ist, die hat natürlich heute an Bedeutung verloren. Wir leben aber heute in einer Gesellschaft, in der Vergnügen, Erlebnis, Lust eine wichtige Rolle spielen. Und deshalb passt Karneval recht gut in unsere Zeit.
Passt gut in unsere Zeit. Manchmal war und ist der Karneval eine sehr ernste Sache. Auf jeden Fall eine Zeit, in der man über die Stränge schlagen kann, in der man sich maskiert und auch mal Rollen tauscht. Auch außerhalb der Faschingszeit ist Humor gefragt. Er erleichtert das Leben. Das Deutsche Institut für Humor hat seinen Sitz in Leipzig. Karin Seidler ist die Sprecherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Frau Seidler, ich war überrascht, dass es sowas gibt, das Deutsche Institut für Humor. Wie kommt man drauf, dass Deutsche Humorinstitut zu gründen?
Also die Gründerin, Eva Ullmann, hat in ihrer Diplomarbeit, sie ist Sozialpädagogin, hat sie über die Vorteile von Humor in der pädagogischen Arbeit geschrieben und das hatte ziemliche Resonanz und dann hat sie gesagt, na, wenn das die Leute so interessiert, da mache ich doch mal ein Geschäft draus. Und das Ziel ist im Prinzip, dass wir Humor in der Kommunikation, also wie man Humor in der Kommunikation benutzt, hauptsächlich im Arbeitsleben.
Hauptsächlich im Arbeitsleben. Ja, die Deutschen gelten ja als eher weniger humorbegabt, als eher ernstes Volk. Wie bringt man da den Humor unter die Leute und vor allen Dingen eben ins Arbeitsleben?
Ja, also das stimmt, dass wir Deutschen ja jetzt nicht gerade den besonders guten Ruf haben, insbesondere im Arbeitsleben. Es ist auch tatsächlich so, dass zum Beispiel im angloamerikanischen Raum Humor einen viel höheren Stellenwert hat und viel häufiger vorkommt, sozusagen in Meetings zum Beispiel. Und das ändert sich aber langsam in deutschen Firmen. Und wir arbeiten eben daran, um zu zeigen, dass es wirklich auch ganz förderlich ist, Humor gelegentlich zu nutzen. Also es heißt ja immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dass das eben nicht unbedingt sein muss und auch seine Vorteile hat.
Und wie macht man das? Wie bringt man den Leuten Humor bei?
Also wir bieten Vorträge an und Seminare. Und die Idee ist im Prinzip, dass man Humor für verschiedene Ziele benutzen kann. Also einmal kann man Humor nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also wenn alle beim Meeting einschlafen, kann das ganz nützlich sein. Oder auch um etwas, wir sagen gerne merkwürdige Bilder, wenn man merkwürdige Bilder benutzt, dann merken sich die Leute das eben leichter. Also irgendwas, was zum Beispiel nicht zusammenpasst, was ungewöhnlich ist, also der Fachterminus da ist Inkongruenz. Das ist das eine. Und das andere kann, Humor kann natürlich auch für eine entspanntere Atmosphäre sorgen. Also zum Beispiel, wenn es erlaubt ist zu lachen, wenn man vielleicht sogar auch mal über den Chef lachen darf. Also das sind so ein paar Möglichkeiten, wie man Humor benutzen kann.
Nun kommen manche Menschen sehr spaßbefreit rüber. Kann man denn das lernen, da irgendwie lockerer aufzutreten?
Also wir werden sozusagen alle als Humorprofis geboren. Kinder lachen ja deutlich mehr als Erwachsene. Und deswegen muss man Humor nicht lernen, aber man kann ihn natürlich pflegen. Also man kann sozusagen nochmal in sich gehen und schauen, was ist eigentlich mein Humor, was finde ich gut, was macht mir Spaß. Und dann kann man eben lernen, ihn bewusst und gezielt einzusetzen. Also wir machen das manchmal auch schon unbewusst, aber es ist eben interessant, wenn man sich wirklich damit mal beschäftigt und ihn dann insbesondere im professionellen Umfeld bewusst einsetzt.
Mhm. Sie gehen ja auch davon aus, dass der Humor hilft zu heilen. Es gibt auch ein Projekt Arzt mit Humor. Was machen Sie da?
Und da zeigen wir eben in der Arzt-Patienten-Kommunikation, wie man dort Humor benutzen kann. Also es richtet sich nicht nur an Ärzte, sondern auch an Pflegekräfte, also alle, die im klinischen und medizinischen Umfeld arbeiten. Und wir haben das vielleicht alle schon mal erlebt, dass man irgendwie zum Arzt geht und der spricht scheinbar Chinesisch und dann ist man wieder draußen und hat überhaupt keine Ahnung, was eigentlich war. Und dass wir eben für eine wertschätzende und menschenfreundliche Kommunikation im Arztberuf plädieren, das ist unser Ziel. Und wir machen insbesondere auch Seminare für Medizinstudenten. Also versuchen das schon in der Ausbildung der Mediziner, der Humor mit der Kommunikation einen Stellenwert hat.
Und bei Ihnen im Institut ist wahrscheinlich das Arbeitsklima sehr angenehm.
Ja, also wir laufen die ganze Zeit in weißen Kitteln rum und erzählen Witze.
So stellen wir uns das vor. Karin Seidler vom Deutschen Institut für Humor. Demnächst erscheint ein Buch von diesem Institut. Der Titel steht schon fest. Humor, das Manifest für verzögerte Schlagfertigkeit. Das kann man sich ja schon mal vormerken. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wie witzig ist die Fasenacht? HR2 Kultur der Tag. Klischees spielen natürlich eine Rolle im Karneval. Das Verhältnis der Geschlechter, Schwiegermutterwitze scheinen auch das ewige Leben zu haben. Auch Jürgen von Manger alias Adolf Tichtmeier hat sich als Karnevalist betätigt.
Ja, meine Lieben, und dann erzähle ich denen eine kleine Geschichte, wie ich mir damals meine ersten karnevalistischen Sporen verdiente. Und zwar war das so, da kam seinerzeit, ich war als junger Pfand in Euskirchen noch in der Lehre, da kam eines Tages der Ferdi Müller zu mir. Nicht, das war ein alt, erfahrener Karnevalist, den die Älteren unter Ihnen sicher noch kennen. Nicht, er hatte doch diese berühmte Nummer damals, wo der durch den Saal auftrat, nicht so mit drohend geschwungenem Nudelholz, nicht, und suchte seine Alte, weil er die wohl mal so ein bisschen vertrimmen wollte. Und nach so allerhand Irrungen und Wirrungen, nicht, landet er dann auf der Bühne und da steht plötzlich seine Schwiegermutter vor ihm und sagt, oh, gibst du mir wohl das Holz, sonst habt ihr Sonntag keine Kuchen, nicht? Und er gibt ihr archlos das Dingen, nicht? Und da kommt auch seine Frau hinterm Vorhang raus, nicht? Und jetzt die zwei Weiber gehen aber auf den los, nicht? Tun in der Chora Publikum, nicht? Tun sie ihm verkamisölen, also wirklich, das war immer ganz gelungen, nicht? Wirklich zu nett war das, wer das mal so miterlebt hat.
Zum Karneval gehört das Schunkeln, zumindest in Deutschland, und ganz allgemein natürlich die Musik. Verkleiden, trinken, abtanzen, mindestens so wichtig wie der Alkohol sind die passenden Lieder, vorzugsweise die mit hohem Mitgröl-Faktor. Wie klingt der Karneval dieses Jahr bei uns und kann er eigentlich auch anders klingen?
Völlig klar, dass dieser Streifzug durch die bizarre Landschaft der Karnevalsmusik in Köln beginnen muss. Dort kommen sie alle her, die Höhner, die Black Feuz, Brings, Paarweier. Schließlich ist Kölle das geilste Land der Welt, da sind sich Brings sicher.
Kölle ist das geilste Land, ich tanz mit dir, du tanzt mit mir, die ganze Nacht, die ganze Dach.
Wer im geilsten Land der Welt lebt, klar, der kann auch mal eben die Welt anhalten.
Komm, wir halten die Welt an.
Wir halten die Welt an in der Handballversion. Das ist ein Song, mit dem die Höhner dieses Jahr ins Rennen gehen. In Köln entstehen die maßgeblichen Hits der Saison. Eine regelrechte Karnevalsmusikindustrie arbeitet das ganze Jahr an neuen Liedern. Ganz vorne mit dabei die Beer Bitches, drei Frauen um die Comedian Caroline Kebekus. Sie stellen ganz emanzipiert ihre Hinterteile in den Vordergrund.
Hey boy, look at my ass. Swinging foot, wibbling, ding, schüttelming, ding, digga, wibbling, ding, dog.
Von nebenan aus Bonn kommt die Brass-Pop-Band Querbeat mit einer Botschaft, über die man schon mal nachdenken könnte.
Ich bin alles und nichts, was ich mal war. Ich bin ein Hybrid, wir sind ein Hybrid aus Skandal und Hurra.
Wir sind ein Hybrid aus Randale und Hurra? Was das bedeutet, werden wir in den nächsten Tagen nicht klären können, denn wer bei der Karnevalsmusik die Sinnfrage stellt, der ist schon raus. Es muss knallen direkt auf die 12, auf eine Art hirnlos sein. Ramba Zamba in de Pampa, Kamasutra und Mahatma, Natascha vom Pascha, Holzmichel und Schnappi oder de Schosch aus Krotzebosch.
Ich bin de Schosch aus Krotzebosch. Ich bin ein lieber Kerl, ich bin ein netter Bosch.
Ja, sowas finden wir Hessen lustig. Wobei es irgendwie nicht so abgeht wie bei den Rheinländern. Mickey Krause zum Beispiel, der macht richtige Ansagen.
Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Geh doch zu Hause.
Ganz schön derb. Karnevalsmusik geht aber auch mit viel Groove beim Mardi Gras in New Orleans.
I'm going down in New Orleans. I'm gonna see the Mardi Gras.
Je weiter südlich, desto mehr Rhythmus. In Brasilien sind die Botschaften zwar auch nicht gehaltvoller, aber sie klingen einfach besser. Dim, dim, dim. Von dieser Leichtfüßigkeit schwingt etwas zurück, bis nach Köln. Dort steigt heute Abend im Gloria-Theater die Humba-Party. Eine Karnevalsfete garantiert ohne Ballermann-Sounds. Stattdessen mit viel World Music. Die Stars des Abends: Gato Preto, Musiker aus Angola, Ghana, dem Senegal und Düsseldorf. Afrofuturistik nennt sich das. Die Rheinländer können also auch anders. Wer an sowas keinen Spaß hat, der ist dann wirklich Karnevalsmuffel und sollte auf Mickey Krause hören.
Auf eine Art hirnrissig. Wenn man die Sprache nicht versteht, wirkt's gleich ein bisschen niveauvoller. Karnevalshits. Eingängig sollen sie sein. Irgendwie zum Mitschunkeln. Ohne Musik ist das Feiern nur der halbe Spaß. Und zum Rollentausch im Fasching gehört natürlich auch die passende Verkleidung. Andrea Bonhagen über die Kostümtrends 2019, die diesmal eher unpolitisch sind. Im Kostümverleih bekommt man einen ganz guten Einblick.
Die Musik verbreitet schon am Morgen Fastnachtsstimmung bei Deiters in Wiesbaden. Ein olivgrüner Overall hängt bei einem jungen Mann über dem Arm. Ein Klassiker.
Ein Pilot. Das ist gemütlich warm. Kann viele Klopfer verstecken. In die Weste. Das ist super.
Cowgirl. Cowboy-Stiefel, Cowboy-Hut, karierter Hemd, Jeanshose.
Ziegenbock. Er hat den Vorteil, dass ich den am Sonntag noch zum Fußball, zum FC angucken, anziehen kann.
Rock'n'Roll. 50er Jahre. So ein Petticoat in rot-weiß gepunktet.
Wir gehen als Cupcakes, ein Gruppenkostüm.
Krümelmonster. Wir haben uns Kostüme selber gemacht. So Strumpfhose, noch so ein paar Kekse zum Aufnähen. Haben uns einen Haarreifen mit so Wackelaugen dran gebastelt.
Leo reißt sich eine furchterregende Vogelscheuchenmaske vom Kopf. Sie ist aus Sackleinen gemacht.
Also der Sack hier außenrum, der kratzt.
Leo hat aber schon eine andere Idee.
Ich glaube als Frankenstein.
Ein junger Mann ist noch unentschlossen, wie er seinen Verkleidungsplan realisieren soll. Er geht als
Frau.
Schön. Und was ziehen Sie da an?
Das überlege ich gerade. Das ist eine schwierige Situation, die man nicht alltäglich hat.
Also ein Rock wäre empfehlenswert?
Ein Rock wäre empfehlenswert, aber den habe ich ja eh zu Hause, weil ich wusste, ich muss als Frau gehen.
Ist eine Wette, oder?
Nein, es gibt Nuttig und Tuntig in Mainz, eine Veranstaltung, wo man entweder als Nutte oder Tuntig hingehen muss. Und dann ist die Wahl ja klar.
Bei Party Schlaut, dem zweiten großen Kostümgeschäft in Wiesbaden, erzählt Mitarbeiterin Nadja Breitenbach mir von einem Trend, von dem ich noch nie gehört habe: Steampunk. Eine Art Gegenbewegung zur Moderne hin zum viktorianischen Zeitalter, literarisch inspiriert von Jules Verne. Die Herren tragen Mantel mit Zylinder, die Damen gerüschtes Kleid, Satin oder Samt ähnlich.
Hier haben wir die Zahnrädchen, viktorianisch, Zeitreise, ganz beliebt mit einem kurzen Rock und dann eine schicke Corsage.
Und noch ein Trend:
die 80er blühen wieder auf, ja? Neon, Neon, Neon.
Zwei junge Mädchen sind dabei, alles in Neonfarben.
Ein pinken Rock, ein grünes Oberteil, dann noch Stulpen und Handschuhe. Und noch bunte Ohrringe und Schweißbänder.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wie witzig ist die Fasernacht? Ein erwachsener Mensch lacht pro Tag etwa 20 Mal, wenn es ein guter Tag ist. Wir haben vorhin gehört, der Mensch wird quasi als Humorprofi geboren. Das wollen wir noch ein bisschen vertiefen. Dr. Sonja Heinz ist Oberassistentin am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Humor ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Frau Heinz, wann bildet ein Mensch Humor aus?
Ja, also es ist so, dass Kinder so ungefähr ab einem Jahr schon anfangen zu lachen. Die Frage ist, ab wann ist dieses Lachen denn wirklich Humor? Also wann lachen die Kinder denn wirklich, weil sie amüsiert sind? Hier weiß man, dass es bei kleinen Kindern so ab 3, 4, 5 Jahren, dass man da wirklich schon von Humor reden kann. Also dass die Kinder absichtlich Humor herstellen und sich dann über diese Dinge auch amüsieren und lachen. Und wir versuchen gerade herauszufinden bei 2,5-Jährigen, ob man das dort auch schon finden kann. Und da werden dann unsere neuesten Ergebnisse das dann zeigen, ob man in dem Alter auch wirklich schon absichtlich Humor zeigen kann.
Wie untersuchen Sie das bei 2,5-Jährigen?
Also normalerweise untersuchen wir das, indem wir Fragebögen vorgeben, also die Leute fragen, wie sie sich sehen, oder indem wir sie gewisse Humortests machen lassen. In dem Alter müssen wir aber natürlich vor allem auf Beobachtungsdaten zurückgreifen. Das heißt, hier ist es so, dass wir zum Beispiel eine Interaktion herstellen zwischen dem Kind und den Eltern oder einem Elternteil. Das wird dann gefilmt und dann gibt es verschiedene Codiersysteme, mit der man die Mimik codieren kann und dann zum Beispiel schauen kann, zeigt das Kind nach einer Handlung ein echtes Lächeln oder ein echtes Lachen. Und dann könnten wir darauf schließen, dass das Kind hier Humor erlebt hat.
Nun ist Humor ja auch Geschmackssache. Man fragt sich ja, warum lachen manche Menschen über einen Witz und andere finden den gar nicht lustig. Können Sie da eine Erklärung liefern?
Genau, also ich glaube, das ist so das alltägliche Phänomen. Man erzählt was, einer findet es lustig, einer ist gelangweilt, eine andere Person findet den Witz vielleicht geschmacklos. Das ist etwas, was wir auch in der Forschung immer wieder erleben. Also bei jedem Witz oder Cartoon oder Video, das wir vorgeben, bekommen wir praktisch den ganzen Range an Reaktionen. Von Ablehnung bis finde ich total lustig. Woran das genau liegt, das weiß die Forschung noch nicht so genau. Aber man kann sagen, dass es eine genetische Komponente gibt. Also man bekommt ein bisschen den Humorstil seiner Eltern mit. Und dann wird natürlich ein Teil auch durch die Umwelterfahrungen geprägt. Also die Erfahrungen, die man vielleicht im Elternhaus gemacht hat oder auch Erfahrungen, die man eben im Freundeskreis gesammelt hat. Und je nachdem, welchen Humor dort gefördert wird oder als akzeptabel betrachtet wird, je nachdem kann dann der eigene Humor sich auch ausprägen.
Was man weiß, ist, dass es schon hilft, wenn man auch nur grundlos lächelt. Das hat schon Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Das geht dann hin bis zum Lach-Yoga, wo man sich diese Effekte zunutze machen will. Ist Lachen gesund?
Ja, also es gibt einige Studien, die zeigen, dass Lachen einen positiven Einfluss haben kann auf das psychische Befinden. Also zum Beispiel, es kann die Stimmung verbessern, depressive Symptome reduzieren und dass es auch Auswirkungen hat auf körperliche Gesundheit. Zum Beispiel, dass die Immunantwort verbessert wird, dass man eine höhere Schmerztoleranz hat. Hier ist es allerdings so, dass man etwas unterscheiden muss, eben zwischen dem echten Lachen, das so spontan kommt, und dem Induzierten, wie es vielleicht im Lach-Yoga der Fall ist. Mhm. Weil es ist so, dass das echte Lachen, das halt wirklich so aus dem Bauch herauskommt, spontan in der Situation entsteht, einen stärkeren Effekt aufweist als eben das, was so künstlich induziert ist.
Manchmal wirkt Lachen ja sehr ansteckend. Dann muss man den Witz gar nicht witzig gefunden haben, aber man muss einfach mitlachen, weil sich andere ausschütten. Wie funktioniert das genau?
Das spannende Phänomen hierbei ist, sowohl das echte als auch das künstliche Lachen, die sind beide gleich ansteckend. Das heißt, man kann praktisch mit einem künstlich induzierten Lachen dann andere Personen anstecken und dadurch dann in ein echtes Lachen sozusagen übergehen oder ein echtes Lachen auslösen. Mhm. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich, wie auch bei anderen Arten, wie zum Beispiel das Gen, und das ist ja auch ansteckend, dass das wahrscheinlich evolutionär bedingt ist. Auch im Tierreich kann man das beobachten mit dem Lachen. Das ist häufig so ein Signal für, wir verstehen uns gut, es ist eine sichere Situation. Ja, also Lachen impliziert immer, dass wir sicher sind, es kann uns nichts passieren, es ist keine gefährliche Situation. Und es kann natürlich durch das Ansteckende auch die positiven Austausch miteinander fördern und somit praktisch die Gruppenzusammenhalt zum Beispiel auch stärken.
Jetzt sind wir gerade mittendrin in der Faschingszeit. Ist Karneval Hochzeit für die Humorforschung?
Ja, also man muss natürlich sagen, dass beim Karneval und beim Fasching eine sehr spezielle Art des Humors auch zu tragen kommt. Also wir haben jetzt in der neuesten Forschung 21 verschiedene Stile unterschieden. Und im Fasching kommen dann natürlich auch bestimmte Arten des Humors eher vor, weil häufig hat man ja dann, sag ich mal, die Büttenreden, die ja dann oft zu einem vorgegebenen Schema auch folgen. Das heißt, im Karneval hat man eigentlich so eine Institutionalisierung und so eine gewisse Ritualisierung des Humors. Ja, sodass jeder, der da ist, weiß, was einen erwartet, wie der Ablauf ist. Und man kann da sehr kontrolliert auch dem Humor frönen und sich austauschen. Aber eben, ich denke, da sind gewisse Arten des Humors eher vorhanden und andere Arten des Humors vielleicht eher weniger. Aber es ist sicherlich ein sehr spannendes Phänomen aus Sicht der Humorforschung.
Das klingt alles sehr spannend. Wie ernst genommen wird denn die Humorforschung?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Stereotyp, mit dem man sich rumschlagen muss, wenn man sagt, ich mache psychologische Humorforschung, dass die Leute dann denken, wir schauen uns den ganzen Tag Witze an oder lachen uns da über Sachen kaputt. Es ist natürlich eine sehr ernste Wissenschaft, oder wir nehmen das zumindest sehr ernst. Das heißt, wir verwenden wirklich alle modernen Methoden, die auch in anderen psychologischen Richtungen verwendet werden. Das heißt, wir erstellen Methoden, validieren diese auch, also schauen, funktionieren diese auch gut, weil gerade bei der Messung des Humors muss man da einige Dinge beachten. Also folgen einen hohen Standard, um wirklich rauszufinden, wie das mit dem Humor eigentlich funktioniert. Das heißt, man wird schon mal mit diesem Stereotyp konfrontiert, aber aus unserer Sicht ist das eigentlich eine ernste, aber natürlich auch unterhaltsame und auf jeden Fall sehr spannende Sache.
Erkenntnisse aus der Humorforschung. Dr. Sonja Heinz, danke für die Einblicke. Der Dichter Robert Gernhardt zählt zu den Mitbegründern der satirischen Neuen Frankfurter Schule und er hat mal gesagt, Lachen ist immer Kontrollverlust. Daher gibt es ein niveauvolles Lachen so wenig wie einen niveauvollen Orgasmus. Wer auf Komik aus ist, sollte sich keine Grenzen setzen. Der darf neben Feinsinnigem auch Grobsinnliches schreiben. Robert Gernhardt und der Karneval in Rio.
Und nun steigt in die Bütt unser alter Freund und Jeck, Carlos Santa Maria!
Also, was soll ich euch sagen, Amigos? Neulich sitz ich doch in der Bodega vom Fernando Cinco Ventura und will was essen. Da frage ich den Kellner, der Ober, da sag ich, Ombre, frage ich, was gibt es denn zu essen? Da sagt er zu mir, ohne mit der Wimper zu zucken, Rindfleisch in Madeira. Da sag ich, na gut und schön, aber was gibt es denn hier bei uns in Rio de Janeiro?
Von der Ritualisierung des Humors im Karneval haben wir gerade gehört. Auch, dass zum Karneval schon seit langer Zeit die Kritik an der Obrigkeit gehört. Auch der Rollentausch, dass zum Beispiel Rathäuser von den Narren erobert werden. In diesem Jahr zeigen die Motivwagen bei den großen Umzügen zum Beispiel Donald Trump als Golfspieler. Dabei sind die Bälle, die er wegschießt, beim Kölner Umzug das Pariser Klimaabkommen und der Iran-Atomdeal. Die SPD wird als Dampfer dargestellt, der am Eisberg GroKo zerschellt. Wie politisch ist der hessische Karneval? Klaus Pradella hat sich umgehört und umgeschaut.
Tanzen, singen, Party machen, das steht seit vielen Jahren immer mehr im Mittelpunkt der Fasnacht. Bei den meisten fremden Sitzungen, Maskenbällen oder Kappenabenden ist das närrische Treiben auf ein kollektives, ausgelassenes Fröhlichsein reduziert. Wortbeiträge glänzen eher durch Zoten und schlüpfrige Witze als durch scharfsinnige Analysen. Mit den Ursprüngen der politischen Fasnacht, in der die Narren der Obrigkeit den Spiegel vorhalten, hat die moderne Partyfasnacht jedenfalls nicht mehr viel zu tun. Aber es gibt sie durchaus noch, Büttenreden und Vorträge, die das politische Geschehen glossieren und sich öffentliche Personen vornehmen.
Ein Gehirn, das ist kein blöder Kram, sieht fast so aus wie unser Darm. Das windet sich so kreuz und quer, als wenn ein Darm im Kopf drin wäre. Die Natur hat dabei ganz gezielt bei manchem einen Streich gespielt. Sieht man Herrn Gauland, er ist nicht dumm. Doch bei dem ist es grad andersrum. Hirn und Darm, jetzt Achtung, lauscht, wurden bei ihm ausgetauscht. Er scheißt zwar klug, trotz mancher Macke, und aus seinem Mund kommt braune Kacke.
Protokoller Ralf Falkenstein bewegt sich in Hessenlacht zur Fasnacht, ganz in der Tradition der politischen Büttenredner. Und dann darf es auch ruhig derb und frech sein. Das gilt auch immer noch für so manchen Fasnachtszug in Hessen, etwa für den, der sich am Sonntag durch die Frankfurter Straßen schlängeln wird. Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump sind dort schon seit Jahren Stammgäste, als Pappfiguren wohlgemerkt. Genauso wie in Klar Paris oder in Heuchelheim bei Gießen. Der dortige Zug besticht seit Jahren schon durch seine Vielzahl an politischen Motivwagen. Und davon hat Tobias Nicolai auch in diesem Jahr wieder einige zusammengestellt.
Das Brexit-Chaos haben wir dabei. Plastikmüll in den Weltmeeren, ja im weitesten Sinne ja auch politisch. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr, Beraterfirmen für die Bundeswehr. Lokalpolitisch haben wir eine Gulaschkanone, die unser Bürgermeister für 50.000 Euro anschaffen wollte. Die Gelbwesten in Frankreich sind mit dabei.
Und wenn übers Wochenende noch aktuell etwas passiert, dann wird das auch noch in den Zug am Fasnachtsdienstag aufgenommen, wie vor Jahren die Rücktritte des damaligen Bundespräsidenten Wulff und des deutschen Papstes Benedikt. Damit hatten die Heuchelheimer Wagenbauer damals in der Tageszeitung Die Welt sogar bundesweite Erwähnung gefunden. Und in der Kreation frecher Motive sehen sie auch künftig ihre Aufgabe.
Das ist ja der Grundgedanke der Fasnacht. Die Fasnacht, wie wir sie sehen, diese typische Mainzer politische Fasnacht, an die ja die Heuchelheimer Fasnacht zum Beispiel auch angelehnt ist, hat immer als Hauptthema natürlich die Politik und den Politikern einfach auch mal aufzuzeigen, wo Fehler sein könnten, was man besser machen kann und was scheiße gelaufen ist.
Und das kommt auch bei der Bevölkerung an. Der Heuchelheimer Zug ist seit Jahrzehnten gerade wegen seiner politischen Aussagen einer der beliebtesten in Mittelhessen. Den meisten Fasnachtszügen und auch Sitzungen in Hessen fehlt aber dieser Anspruch. Ob innen, in den Hallen oder draußen auf der Straße, Fasching, Fasnacht oder Karneval ist inzwischen meist eine große Party. Doch damit können langjährige Fasnachter wie Tobias Nicolai nur noch wenig anfangen.
Teilweise sieht man ja Wagen, da sitzen einfach nur in der Bierzeltkarrituren 20 Mann drauf und saufen sich die Kutte zu. Das ist nicht unser Verständnis für einen Faschingszug.
Tja, dabei stehen der Straßenkarneval und die schwäbisch-alemannische Fasnacht, bei der kunstvoll gestaltete Masken im Vordergrund sind. Beide Formen stehen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Bei unserem Rückblick in die Geschichte der Karnevalsumzüge sind wir ja beim Protest gegen die französische Besatzung eingestiegen, haben dann auch erfahren, dass es schon Vorläufer gab, 2000 vor Christus in Babylonien. In Deutschland fand der erste Faschingsumzug 1397 in Nürnberg statt. Der hieß damals natürlich noch nicht so, sondern Sämertanz, und es war ein Umzug, den die Metzger der Stadt veranstalteten. Maskierte Tänze zu veranstalten, das war im sittenstrengen Nürnberg damals ein Privileg. Nürnberg, nicht etwa Köln oder Mainz. Ja, erstaunlich. 1449 gab es dann Schembartläufe, das waren farbenfrohe, von Musik begleitete Umzüge durch die Gassen, auch wieder von Nürnberg. Die Schembartläufer haben dabei schon einheitliche Kostüme getragen, rot-weiß, Schellen besetzt. Vor Beginn der Fastenzeit ging es also richtig hoch her. Und auch wenn heute nur noch wenige Menschen wirklich fasten in der Fastenzeit, die Feiern vorher werden mitgenommen. Und das besonders jetzt in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz. Der Kabarettist Herbert Bonewitz ist ein berühmter Mainzer Fasnachter, der sich aber aus Altersgründen ganz von der Bühne verabschiedet hat. Sein Sohn ist zumindest ein bisschen in seine Fußstapfen getreten als Pressesprecher und Vorstandsmitglied des Mainzer Karnevalsvereins MCV. Guten Abend, Herr Bonewitz.
Guten Abend.
Sie sind schon bereit für die Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht heute Abend. Sie haben also schon die Cap auf?
Ja, richtig. Ich habe die Cap schon auf. Ich sitze auch hier schon im bunten Frack sozusagen und habe auch die Orden umhängen, die man so braucht.
Oh, die sind schwer, oder?
Natürlich auch.
Ah, Zuchtplakettchen. Wie viele Orden sind's?
Nein, ich habe nur einen Orden, also den Orden des Mainzer Karnevalvereins.
Ja, einer langt auch. Sie sind ja groß geworden mit den lustigen Auftritten Ihres Vaters. Was haben Sie als Kind da so erlebt in der Fasnacht?
Na gut, Fasnacht war in dieser Zeit dann eigentlich allgegenwärtig, weil mein Vater permanent irgendwo unterwegs war mit den Gonsbach-Lärchen oder halt ein Solo-Auftritt. Dann natürlich die Fernsehsitzung und er war ja damals ein extrem kritischer Geist, also kritisch vor allem nach innen, also gegenüber der Fasnacht, die sie sich ja in den 70er, 80er Jahren gezeigt hat. Und ja, das hat natürlich, oder das fanden nicht alle so lustig. Also die, vor allem die Karnevalisten fanden das nicht so lustig. Er wurde da so als Nestbeschmutzer beschimpft und das habe ich natürlich auch alles mitgekriegt. Und wie viel Krach da so hinter den Kulissen war und viele haben ja im Prinzip immer nur das gesehen, was am Bildschirm zu sehen war. Und ich habe dann wirklich tatsächlich so mich lange rausgehalten aus der Fasnacht, weil ich da eigentlich gar keine Lust drauf hatte.
Was waren denn die Kritikpunkte Ihres Vaters? Was fand er nicht lustig?
Naja, es war, sagen wir mal, im Prinzip das, was man die Fasnacht wollte. Das war ja eine Veräppelung von Zuständen. Man hat ja einen Elferrat gegründet, um damals eine Regierung zu veräppeln. Ein Minister, man hat da lustige Ministernamen sich überlegt. Man hat die Garden, das war eine Veräppelung wiederum des Militärs, nicht nur des französischen, sondern eben auch des preußischen und des österreichischen Militärs. Verschiedene Regimenter wurden dann dargestellt. Und Das hat sich halt irgendwie verloren im Laufe der Zeit. Viele glaubten dann auf einmal, wenn sie so eine Gardeuniform anhaben, sie sind wirklich Major oder Oberst oder weiß ich was. Ja. Also von dem einzigen Sinn haben sie, glaube ich, vieles vergessen. Und das hat er denen in seinen Vorträgen nochmal so ein bisschen auf vor Augen geführt. Und auch, er hat ja auch die Gäste teilweise beschimpft. Also wenn man so die Fernsehsitzungen früher gesehen hat, da saßen ja quasi in den ersten Reihen immer die gleichen. Mhm. Und auch noch früher war das ja noch nicht mal verkleidet. Also wenn Sie sich mal die alten Sendungen angucken, die saßen ja da in schwarzen Anzügen und in Abendgarderobe, ja, schick frisiert. Also es war eher so Establishment.
Ja. Und heute läuft man Gefahr, dass das Publikum einen auf der Bühne beschimpft. Wir haben das ja eingangs gehabt, das Beispiel von Bernd Stelter mit der beleidigten Zuschauerin, die einen simplen Scherz über den Doppelnamen von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht lustig fand und dann auf die Bühne gegangen ist und Bernd Stelter quasi zur Rede gestellt hat. Wäre sowas früher überhaupt denkbar gewesen? War man da nicht so schnell beleidigt?
Vielleicht waren die Leute auch schnell beleidigt, das weiß man nicht, aber man hatte irgendwie noch Respekt, glaube ich. Also Respekt auch vor dem Gegenüber, auch vor so einer Bühne. Ich glaube, das hätte damals keiner gemacht. Die wären da nicht hochgegangen, aber heute irgendwo hat man so ein bisschen den Respekt voreinander verloren. Das erlebt man ja auch in diesen ganzen sozialen Netzwerken. So Anstand ist da manchmal nicht mehr spürbar und man ist schnell beleidigt, man wird schnell aggressiv, auch in der Sprache. Also da könnte man ein bisschen abrüsten, glaube ich. Also jeder für sich.
Die Geschlechterklischees, die finden im Karneval noch immer ihren Platz. Was für Veränderungen gibt's denn da? Ich meine, wir sind ja alle jetzt nach der MeToo-Debatte da etwas sensibler geworden.
Naja, sagen wir mal, sowas geht langsam. Ja, also das ist, wenn Sie sich heute die Fasnacht angucken, ich bin auch auf vielen Sitzungen, viele Frauen sehen Sie da nicht als Redner oder Rednerinnen. Das sind schon mehr die Männer, die da sind. Also Frauen singen, ja, und die Männer machen die politisch-literarische Fasnacht. Also das ist jetzt etwas übertrieben oder überspitzt ausgedrückt, aber natürlich gibt's auch Frauen in der Fasnacht, ja, aber sie sind halt noch nicht so stark vertreten und aber das wird sich ändern. Sie kommen mehr und mehr raus und da gibt es natürlich verschiedene Formen. Es gibt ja auch nicht nur eben diese berühmten Sitzungen, wie jetzt die Fernsehsitzung heute Abend, sondern es gibt ja auch sowas wie die Drecksäck oder sowas. Da gibt es dann auch einen schwul-lesbischen Chor. Also da ist deutlich mehr an Buntheit zu sehen und zu erleben, als in dem, was man vielleicht jetzt so heute Abend sehen wird. Da wird's wird auch nicht viel Frauen geben.
Leider, aber wie Sie sagen, es ändert sich langsam. Aber generell, das hatten wir vorhin auch schon in der Sendung, ist es wohl ein Problem, Nachwuchs zu finden, der sich wirklich noch hinsetzt und spitze politische Reden schreibt. Wie sehen Sie das?
Es ist schwierig, das stimmt sicherlich. Aber Nachwuchs zu finden, das kann man, glaube ich, gar nicht so allgemein sagen. Weil wenn Sie sich mal die Garden anhören, also jetzt in Mainz zumindest, es gibt viele Garden, die haben schon Aufnahmenstopp, die wissen gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Leuten, die in die Garden wollen. Also da gibt es schon immer noch einen Hang zur Fasnacht und auch mitzumachen und Teil davon zu sein. Also jetzt nicht nur passiver Zuschauer, sondern mitzumarschieren und auch so eine Community zu sein. Ja, und das wird auch sicherlich noch verstärkt werden. Und die jungen Leute werden ja auch heute über Facebook anders angesprochen. Die schauen sich das an oder Instagram oder weiß ich, was es sonst noch alles gibt. Ja, die schauen sich das an, wollen teilhaben. Aber sagen wir mal, das politische Literarische ist ja auch sehr mühsam. Ja, ich meine, das ist ja die Tradition, die in Mainz gewachsen ist. Das ist nicht so einfach, aber das liegt auch ein bisschen an uns. Wir müssen uns da selber anstrengen und selbst an der Nase packen und vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass wir Nachwuchs auch eine Chance geben und das fördern und fordern. Also wir wollen das beim MCV ganz sicherlich machen. Also das ist auch mein Interesse.
Wir brauchen die Frauen mit den spitzen Federn, höre ich daraus.
Die Frauen, natürlich, wir brauchen die Frauen. Wir brauchen überhaupt Nachwuchs. Ja.
Vielen Dank, Michael Bonewitz, und viel Spaß heute Abend bei Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. HR2 Kultur der Tag. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wie witzig ist die Fasernacht? Die Antwort auf die Frage ist nur individuell zu finden. Was wir warum lustig finden, wird noch erforscht. Ausprobieren können wir es aber jederzeit. Einen schönen Abend. Mein Name ist Doris Renk.